Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Tag zusammen. Fahren Sie auch diese Woche nach Swiftkirchen? Die Stadt hat es ja international geschafft, sogar in die berühmte Jimmy Kimmel Show in den USA, wegen Popstar Taylor Swift.
She's doing three nights at a soccer stadium there that holds over 62,000 people, even though no one has ever heard of Gelsenkirchen, Germany. It might not even exist.
Verwunderung beim US-Talkmaster über die drei Swift-Konzerte auf Schalke in Gelsenkirchen. Den Namen hat der Mann noch nie gehört und zweifelt daran, ob es die Stadt überhaupt gibt. Tja, also wir sind relativ sicher, dass sie existiert und wir sprechen gleich mit Gregor Sander, der ein Buch über Swift, Gelsenkirchen geschrieben hat. Willkommen zum Kompressor.
Wissen Sie, wer Taylor Swift ist?
Ja, ist eine Sängerin, die nach Gelsenkirchen kommt demnächst.
Tja, drei Konzerte hintereinander gibt der US-Superstar ausgerechnet in Gelsenkirchen, das einige jetzt schon Swiftkirchen nennen. Die Stadt hat ja doch einiges hinnehmen müssen in den letzten Jahren. Bashing von englischen Fußballfans während der EM jetzt. Immer mehr Berichte auch über die grassierende Armut und die heruntergekommene Infrastruktur. Das Bitterfeld des Ostens sozusagen. Dabei geht hier ja schon was, auch wenn Schalke nur noch zweitklassig spielt. Die Swiftkirchen-Ortsschilder mit Taylors Konterfei, die kommen auf jeden Fall gut an. Und einen Stein im Bürgersteig gab es für sie auch schon.
Swifties, wir sind in total geheimer Mission in Swiftkirchen unterwegs.
Hier soll irgendwo Taylors Stein für den Gelsenkirchener Walk of Fame sein.
Oh mein Gott, das ist er.
Das ist ja so cool.
Und hier wird er dann für ein paar Tage liegen.
Auf dem Gelsenkirchener Walk of Fame in Swiftkirchen-Bur.
Ein Foto hier ist absolut Pflicht.
Selbstredend. Gelsenkirchen, State of the Art. Ja, das kann vielleicht kaum einer besser einschätzen als Journalist und Schriftsteller Gregor Sander. Er ist Autor des Romans Lenin auf Schalke. Hallo.
Hallo.
Herr Sander, 200.000 Swift-Fans werden erwartet. So ein Trubel um Gelsenkirchen. Sind Sie da positiv überrascht?
Ach, ich glaube, der Stadt kann das nur gut tun. Dies wird gut für die Stadt sein, auch wenn es leider nur 3 Tage dauert.
Die Stadt tut ja nun wirklich ihr Bestes, da alles aus diesem Swift-Hype rauszuholen. Also eine Trump-Pendant im Taylor Swift-Design, eine Eisdiele kreiert, eigene Eissorten für sie. Hat das nicht auch ein bisschen was Anbiederndes, Verzweifeltes?
Ja, das hat was Verzweifeltes. Aber Gelsenkirchen ist verzweifelt. Gelsenkirchen ist die ärmste Stadt Deutschlands immer noch. Und da muss man nehmen, was man kriegen kann.
Wie sieht die Stadt denn aus, wenn da eben jetzt gerade kein Großevent ansteht?
Na, sie ist eben, wie gesagt, sehr arm. Es gibt sehr viel Leerstand in den Häusern. Die Häuser in einigen Teilen, man muss sich die Stadt zweigeteilt vorstellen. Es gibt, wie fast jede Ruhrgebietsstadt, es gibt einen reichen Norden, wo Gelsenkirchen-Bur ist, wo dieser Walk of Fame ist beispielsweise. Und es gibt einen sehr, sehr armen Süden Gelsenkirchen, wo beispielsweise der Stadtteil Bismarck ist, wo Mesut Özil, der Fußballspieler, geboren wurde, oder Ückendorf. Und da stehen teilweise Häuser, deren Fassaden und Gesamtzustand an die DDR 1988 erinnert, würde ich sagen.
Das ist natürlich ein drastischer Vergleich, wirklich. Ist das auch das Gelsenkirchen, was wir in Ihrem Buch kennenlernen?
Ja, das ist es schon. Also ich habe mich hauptsächlich um den Süden gekümmert, weil der Norden doch so, ja, das ist so westdeutsche, bisschen langweilige Mittelklasse.
Und wenn Sie jetzt sagen, solche Events tun der Stadt gut, gilt das dann eben auch für diese ärmeren Bezirke?
Ja, ich befürchte, da werden sich nicht viele rumtreiben von den Swifties. Die werden ins Stadion gehen, das Konzert anhören und dann wieder abfahren. Und das ist eben auch das Problem. Das ist halt nichts Nachhaltiges, das ist was Kurzzeitiges, so wie die EM auch. Das Stadion ist eben sehr modern und sehr groß, liegt ziemlich in der Mitte Deutschlands. Und ich vermute, dass das für Taylor Swift eben eine Rolle gespielt hat und weniger die Stadt Gelsenkirchen.
Da kann man wohl von ausgehen. Also insofern gesprochen, macht es schon auch einen Riesenunterschied, oder? Ob Schalke jetzt nun erstklassig oder zweitklassig oder sogar drittklassig ist?
Schalke war das Letzte, was erstklassig war in Gelsenkirchen. Und ja, aber der Verein ist so sehr verschuldet, dass das wahrscheinlich noch fürs nächste Jahrhundert reicht. Da habe ich auch wenig Hoffnung, dass das auf lange Zeit wieder Richtung Champions League geht. Aber das Stadion steht eben da, das Stadion kann man nutzen.
Herr Sander, so richtig, wie soll ich sagen, optimistisch hört sich das ja nicht an. Welche Rolle spielt denn zum Beispiel Ruhrpott-Romantik mit der Industriegeschichte oder auch die berühmten Bütchen in der Stadt?
Ja, wer alte Zechen mag oder wer zum Beispiel auch Abraumhalden mag, man kann sich sehr, sehr viele in Gelsenkirchen oder im Ruhrgebiet angucken, aber mal ein bisschen böse gefragt, wie viel Abraumhalden haben Sie in Ihrem Leben schon gesehen? Das ist alles schwierig. Die Bütchen, da wurden die Gelsenkirchener in meinem Buch böse, das einzige Mal, weil ich habe auch Bütchen geschrieben und in Gelsenkirchen sagt man an der Bude. Ich gehe an der Bude und auf gar keinen Fall Bütchen, das ist Rheinland. Und da hat es auch kurz Ärger für mich gegeben. Ansonsten haben sie mein Buch durchaus mit Humor genommen.
Also ist dann ein gewisser Stolz auf diese Runtergerocktheit auch in Gelsenkirchen vorhanden?
Na, das ist faszinierend. Ich habe sehr oft den Satz gehört, ich will hier gar nicht weg. Und zwar bevor ich die erste Frage gestellt hatte, weil die schon ahnten, was kommen wird. Ich will hier gar nicht weg, habe ich oft gehört. Und natürlich gibt es einen Stolz und diesen Stolz könnte man auch ein bisschen nutzen, glaube ich. Also weil da sind Leute, die sind viel gewöhnt und die sind duldsam und die sind vieles gewöhnt, auch was zum Beispiel Migration seit vielen Jahrzehnten angeht. Ich finde, das liegt alles ein bisschen brach, das könnte besser genutzt werden.
Mhm. Das wäre sonst auch meine Anschlussfrage gewesen. Also was bräuchte es jetzt eben abgesehen von diesen Großkonzerten, die dann wieder verpuffen? Also was wäre nachhaltiger?
Das ist wirklich schwer. Ich möchte niemanden, also alle, die sich in Gelsenkirchen auch politisch engagieren, ob das die Bürgermeisterin ist oder so, das ist Sisyphusarbeit und ich möchte da niemandem Vorschriften machen, das kann ich gar nicht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel höre, dass Taylor Swift auf dem Walk of Fame einen Stern kriegt, der allerdings, wenn sie wieder weg ist, wieder entfernt wird, weil diese Sterne nur für Gelsenkirchner sind und diesen Stern bekommt dann vielleicht Marco Buschmann, unser Justizminister von der FDP, der eben aus Gelsenkirchen stammt, dann kann man sich mal fragen, wie viele Leute werden ein Selfie mit Marco Buschmanns Stern machen und wie viele würden vielleicht einen mit Taylor Swift machen? Kann man die nicht zur Ehrenbürgerin dann ernennen, wenn das nur Gelsenkirchenerinnen sein dürfen? Also es ist so eine Mischung aus ein bisschen wenig über den Tellerrand gucken und Gelsenkirchen wird ganz klar von der Bundesrepublik alleine gelassen. Also das ist uns allen ist Gelsenkirchen so ein bisschen peinlich. Wir wollen da nicht so richtig hingucken. Das ist nicht cool. Da rutscht die Grammatik ein bisschen durcheinander und das, was Gelsenkirchen mal war, das haben alle längst vergessen.
Das sind einige Denkanstöße jetzt gewesen für ein Gelsenkirchen, nicht nur im Lichte der Taylor Swift-Konzerte, die von morgen bis Freitag stattfinden. Das war der Schriftsteller Gregor Sander. Ich bedanke mich.
Ich danke auch.
Alles Gute. Ich will auch mal geiler aussehen als mein Rollstuhl. So zitiert das Label MOB Industries eins seiner Models auf der Webseite. MOB steht für Mode ohne Barrieren. Die Idee? Coole und bezahlbare Mode für Menschen im Rollstuhl. Das sind zum Beispiel speziell geschnittene Jacken oder auch Overalls mit eingebauten Hilfsmitteln. Das Label ist zurzeit in der Ausstellung Design für alle, Vielfalt als Norm im Museum für Gestaltung in Zürich vertreten und wird dort auch als zukunftsweisende Praxis vorgestellt. Und da will ich genaueres von Labelgründerin Josephine Thom erfahren. Hallo.
Hallo, ich grüße Sie.
Ja, wie sieht denn Ihre Mode ohne Barrieren genau aus? Also was ist da anders als sonst an so einem Outfit?
Wir haben erstmal ganz unterschiedliche Merkmale, was unser Kleidungsstück von anderen unterscheidet. Das ist einerseits, dass wir barrierefrei sind. Das heißt, wir arbeiten mit anderen Verschlüssen. Zum Beispiel benutzen wir Magnetverschlüsse oder innovative Klettverschlüsse im Gegensatz zu einem Knopf.
Das leuchtet ein.
Genau, dann sind sie funktional. Also wir schauen auch auf die Stoffauswahl, dass die unterschiedliche Eigenschaften mitbringt. Wir haben zum Beispiel einen weißen Stoff mit Lotus-Effekt. Wenn man sich bekleckert, dann kann man einfach Wasser nachgießen und es perlt ab. Also die Liste ist lang. Wir machen auch anspruchsorientierte Mode. Das heißt, wir passen auch wirklich unsere Kleidungsstücke individuell an unsere Kundinnen. Das heißt, die sind von Anfang an auch schon so entwickelt, dass wir die Möglichkeit haben, zum Beispiel die Ärmel zu kürzen, andere Verschlüsse zu benutzen, den Kragen zum Beispiel anders einzustellen, etc. etc. Und natürlich ist unsere Mode jung und zeitgemäß. Das heißt, wir arbeiten zusammen mit Rollstuhlnutzerinnen und auch Designerinnen und wollen eben weg von diesem sehr schick, was ursprünglich Mode hat, die aus diesem Bereich kommt.
Ja, also ehrlich gesagt, jetzt wo wir so drüber sprechen, ist es eigentlich absurd, dass es nicht bisher auch schon flächendeckend so ein Angebot gibt. Also wie sind Sie darauf gekommen, eben das zu machen oder auch diese Mode eben so anzupassen? Wie haben Sie diese Marktlücke gefunden?
Das hat einen persönlichen Bezug. Also ich habe eine Schwester mit Mehrfachbehinderungen. Die ist älter als ich und da war es natürlich immer so, dass es sehr schwierig war, sie an- und auszukleiden und auch mit extrem viel Zeit verbunden war, aber auch mit einhergehend mit Schmerzen zum Beispiel, weil eben zum Beispiel die Ärmel viel zu eng geschnitten sind und man einfach gar nicht richtig gut den Arm durchfädeln konnte. Mhm. Und dann habe ich selbst auch in der Krankenpflege gearbeitet und da ist eins zum anderen gekommen. Dann habe ich mich ein bisschen erkundigt. Es gibt natürlich auch Firmen, die das herstellen, aber es war wirklich hauptsächlich im Bereich für Seniorinnen. Also dass man da gesagt hat, da gibt es wirklich was für junge Kundinnen, war zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich
verfügbar. Ja, und vor allen Dingen, also ich kenne das selber auch, wenn man im Krankenhaus zum Beispiel arbeitet, dann ist das ja nun wirklich nicht das, was man Mode nennen würde. Also irgendwelche Hemden, die offen sind an bestimmten Stellen etc.
Genau.
Wenn Sie jetzt eben mit der Zielgruppe selber zusammenarbeiten, also mit Rollstuhlnutzern, wie muss ich mir das konkret vorstellen?
Ich weiß noch, wo wir unser erstes Kleidungsstück entwickelt haben, sind wir wirklich an unterschiedlichste Rollstuhlnutzerinnen herangetreten und haben gefragt, welches Kleidungsstück sollen wir denn entwickeln, was es noch nicht gibt. Unter anderem war das der Hosenanzug, den man jetzt auch gerade in Zürich in der Ausstellung sieht, wo es einfach einen Mangel gibt. Es ist mega schwierig, da wirklich Hosenanzüge zu bekommen, die wirklich auch für Rollstuhlnutzerinnen passen.
Das ist seltsam. Und also das heißt, Sie gehen direkt auf das Bedürfnis von so jemandem ein. Also Sie haben Ihre Schwester genannt. Wie kommen Sie sonst an die Menschen ran?
Wir sind gut vernetzt. Also wir haben natürlich Social Media Aufrufe gemacht. Dann vorhin diesen Slogan, den Sie eingangs gebracht haben. Das ist von einem unserer Botschafter. Also es ist dann auch mit der Zeit so gekommen, dass sich immer mehr Rollstuhlnutzerinnen bei uns gemeldet haben, die gesagt haben, ich finde das so super, was ihr macht. Ich habe da eine Idee oder wie gesagt, man spricht einfach drüber. Es ist alles sehr praxisorientiert. Also und natürlich mit der Zeit sind es immer mehr Kundinnen geworden und jede Person hat sich da auch versucht mit einzubringen und das ist auch total schön und das ist auch eigentlich meine Lieblingsaufgabe an der Entwicklung der
also
Kleidungsstücke.
Josephine Thum, das hört sich alles in einer sehr runden und erfolgreichen Sache auch an und trotzdem haben Sie jetzt beschlossen, dieses Unternehmen zu schließen. Warum?
Das sind natürlich ganz viele Gründe, die da zusammengekommen sind, wie zum Beispiel die Produktionskosten, die immer mehr steigen in Deutschland und Österreich. Wir haben speziell in Österreich unsere Kleidung produziert, weil wir natürlich auch auf die Wünsche unserer Kundinnen eingehen wollten mit den ganzen Änderungen. Aber das ist einfach für den Endverbraucher, es ist zu hoch. Und für uns in der Kalkulation passt das auch nicht. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass die finanzielle Situation von Menschen mit Behinderungen sich verändert hat. Das heißt, Kleidungsstücke von uns wurden eine Zeit lang auch von den Krankenkassen übernommen, weil man wirklich gesagt hat, man erkennt das als Hilfsmittel an. Aber das ist auch enorm zurückgegangen und auch die Personalsituation in betreuten Wohnformen ist derzeit sehr angespannt, weil das wirklich lebt von uns eine Hauptkundinnengruppe. Das hat dann einfach auch die Kaufkraft, da hat sich auf die Kaufkraft auch ausgewirkt.
Also es ist eine klare Verschlechterung der sozialen Situation und an dieser Stelle, also an so einer wichtigen Stelle, wo es natürlich auch um ja das Erscheinungsbild und damit natürlich ein Stück weit auch um Anerkennung und ja Sichtbarkeit geht, da wird das jetzt eingeschränkt und deswegen müssen Sie zumachen.
Ja, das ist ein ganz ausschlaggebender Grund, ja, leider.
Das ist sehr schade und nun ja, also Sie haben jetzt diese Würdigung immerhin in der Ausstellung Design für alle in Zürich. Da soll, heißt es ja, die Mode soll eben wegweisend für andere sein. Das heißt also, ja, lässt das für Sie jetzt hoffen, dass es dann irgendwie doch weitergeht?
Ich denke schon, dass es auf alle Fälle weitergeht. Die Frage ist halt nur wie. Also da braucht es natürlich auch viel staatliche Unterstützung, ein Umdenken überhaupt, dass man eben auch Barrierefreiheit in Bezug auf Kleidung einfach sieht. Ja, also Barrierefreiheit ist nicht nur architektonisch oder in Bezug auf Schrift, sondern auch wirklich Kleidung ist ein ganz entscheidender Faktor. Also das haben wir auch immer mitbekommen, um auch selbstbestimmt leben zu können. Und das muss sich, glaube ich, noch vor allen Dingen im deutschsprachigen Raum ändern, damit solche Konzepte dann auch nachhaltig funktionieren können.
Hoffen wir, dass dazu jetzt ein Beitrag geleistet ist. Also vielleicht noch abschließend, Sie haben ja Ihre Entwürfe, die behalten Sie selbstverständlich. Also haben Sie trotzdem schon eine Idee, werden Sie eine neue Firma in irgendeiner Weise gründen?
Also ich weiß nicht, ob wir wirklich wieder in die Produktion gehen, aber was auf alle Fälle bleiben wird, ist die Entwicklung. Also dass wir da schauen, ob wir im Bereich der Entwicklung, Prototypenerstellung, das Wissen, was wir uns angeeignet haben, weitergeben. Also da gibt es, glaube ich, noch viel, viele Möglichkeiten. Und wie gesagt, vielleicht ändert sich das auch in ein paar Jahren nochmal, dass man wirklich sagen kann, man kann auch wieder das hier in Österreich und Deutschland produzieren.
Sagt Josephine Thum, Mitgründerin von Mode ohne Barrieren in Wien. Der Shop ist eben leider wegen Unternehmensaufgabe geschlossen. Aber die Produkte sind in der Ausstellung Design für alle, Vielfalt als Norm zu sehen im Museum für Gestaltung in Zürich noch bis 20. Oktober. Ja, ich bedanke mich und alles Gute für hoffentlich neue Möglichkeiten in diesem Bereich.
Super, ich danke Ihnen. Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Bettina Ritter.
Die amerikanisch-russische Journalistin Masha Gessen ist eine bekannte LGBTQ-Aktivistin und langjährige Kritikerin des russischen Präsidenten Putin. Jetzt wurde sie von einem russischen Gericht in Abwesenheit zu 8 Jahren Gefängnis verurteilt. Der Vorwurf: wissentliche Verbreitung von Falschinformationen über den Einsatz der russischen Armee. Im vergangenen Jahr wurde Gessen in Russland zur Fahndung ausgeschrieben, nachdem sie über Massaker in der ukrainischen Stadt Butscha im März 2022 berichtet hatte. Die russische Armee wird beschuldigt, bei ihrem Rückzug aus dem Ort hunderte Zivilisten getötet zu haben. Der Kreml weist entsprechende Anschuldigungen zurück. Aufklärung gegen rechts, das könnte das Motto der Macher von Katapult sein. Mit 10.000 Ausgaben ihrer Zeitung wollen sie das Bundesland Sachsen fluten und somit einen Erfolg der AfD bei der Landtagswahl im September verhindern. Das Konzept stellte der Chefredakteur Benjamin Friedrich in Greifswald vor. Der inhaltliche Ansatz: man wolle das Bundesland zeigen, wie es tatsächlich sei, mit Stärken und Schwächen. So sei Sachsens Wirtschaft seit dem Jahr 2000 um 30% gewachsen. Das Land habe eine vielfältige Kulturszene und immer noch mehr weltoffene als nationalistische Menschen. Laut Friedrich soll Katapult ein demokratisches Gegengewicht zu den ansässigen Zeitungen sein. Hinter Katapult steht ein gemeinnütziger Verlag aus Mecklenburg-Vorpommern, der sich durch Spenden finanziert. Hauptprodukt ist das für seine Grafiken und Karten bekannte populärwissenschaftliche Katapult-Magazin, das sich selbstironisch als Magazin für Eis, Kartografik und Sozialwissenschaft bezeichnet. Für die Berliner Zentral- und Landesbibliothek wird seit Jahren ein neuer Standort gesucht, weil die bisherigen Gebäude zu klein sind und saniert werden müssen. Erst in der vergangenen Woche gab es einen Wasserschaden im Magazin. Laut Kultursenator Cialo soll ein möglicher Umzug weniger kosten als bislang angenommen. Der CDU-Politiker sagte am Abend, die Zahl von rund 590 Millionen Euro, die im Raum stehe, sei schon längst überholt. Man werde auf jeden Fall darunter liegen. Weitere Details wollte er wegen laufender Verhandlungen nicht nennen. Er hatte sich dafür stark gemacht, dass die Stadt den Gebäudekomplex Quartier 207 an der Friedrichstraße kauft und die Bibliothek dort einziehen kann. Dort ist unter anderem das Luxuskaufhaus Galerie Lafayette untergebracht, das Ende Juli schließen soll.
65 Filme, ein Weltstar und jede Menge große Kinomomente. Das verspricht das indische Filmfestival in Stuttgart ab morgen. Da laufen Werke auch jenseits von Bollywood-Blockbustern. Lohnt sich also auch hinzuschauen für alle, die sich auf dem weltgrößten Filmmarkt da noch nicht so auskennen, was dieses Kino und seine Erzählweisen ausmacht. Und da gehöre ich auch dazu, das gebe ich sehr gerne zu. Umso besser, dass wir jetzt mit Festivalleiter Oliver Mahn verbunden sind. Grüße Sie, hallo.
Guten Tag.
Herr Mahn, indische Filme. Was sind denn da jetzt Ihre absoluten Highlights bei diesem Festival in Stuttgart? Fangen wir doch damit mal an direkt.
Oh je, also ich sage Ihnen mal, da gibt es ganz viele Highlights. Also es gibt einen Film, der mir besonders raussticht als alter Shakespeare-Fan. Und zwar haben wir am Samstagabend Atoy. Das ist eine indische Umsetzung von Shakespeares Othello. Und das ist natürlich ganz spannend, weil man sozusagen das Ganze nicht nur in eine Gegenwart transferiert, sondern auch noch in eine völlig andere Kultur. Und das verspricht ganz großes Kino. Ich sage immer so ein Gemisch, tatsächlich ein bisschen aus Bollywood und Quentin Tarantino. Mhm. Also das ist sehr ungewöhnlich und das ist so für mich persönlich eins der ganz großen Highlights des Festivals.
Mhm. Also bevor wir jetzt weitere Filme noch erwähnen, vertreten ist ja, hatte ich gesagt, ein Star, ein Ex-Bollywood-Kinderstar, Ayesha Kapoor,
ja, genau.
Die nach 19-jähriger Leinwandabstinenz jetzt zur Weltpremiere ihres Films kommt, ihres neuen Haris Om. Ja, was ist das für ein Werk und warum diese lange Abwesenheit Kapoors vom Kino?
Also vielleicht muss ich ganz kurz auch was sagen. Wir hatten 2005 einen Film, der hieß Black. Da ging es um ein Kind, das taub, stumm und blind ist, mit Amitabh Bachchan als Lehrer. Und dieses Kind war sie damals. Und das war ein Eröffnungsfilm bei uns beim Festival damals. Und jetzt kommt sie wieder nach Stuttgart. Ja, die Abstinenz, da kann ich gar nicht so viel dazu sagen. Das hat sie mir noch nicht verraten. Mhm. Aber ich kann was zum Film sagen. Und zwar ist es eine Familiengeschichte, die sehr spannend ist. Der Vater, ein Patriarch, dem man es eigentlich nie recht machen kann und auch gerne lautstark seine Meinung sagt. Und dann bekommt er einen Herzinfarkt und beschließt dann, bevor er stirbt, sozusagen nach Varanasi eine Pilgerreise zu machen. Das macht er mit seinem Sohn, mit dem die Beziehung auch nicht so gut ist. Und da lernen die beiden sich überhaupt erst mal kennen und er macht natürlich eine Wandlung durch und das Ganze ist teilweise sehr lustig, auch ein bisschen tragisch und man erkennt sich auch in vielen Dingen wieder. Man kennt ja auch so familiäre Konflikte und das ist einfach eine schöne Geschichte.
Mhm. Wie hat sich überhaupt das indische Kino in den letzten paar Jahren verändert? Sie haben das ja im Blick, Sie haben jetzt eben auch diesen Stoff angesprochen, den Shakespeare-Stoff in der anderen Kultur. Ist das generell ein Trend in Indien, dass man sich eben jetzt auch viel mehr öffnet als vorher?
Ja, also das sind quasi zwei Fragen in einer. Also grundsätzlich verändert sich das Land und so verändert sich natürlich auch das Kino. Es gibt Themen, die sozusagen, komme ich, um mal eins anzureißen. Früher war natürlich der Familienzusammenhalt viel stärker, so wie wir das früher auch bei uns kannten. Und mittlerweile leben die Kinder woanders, wo die Eltern leben. Und man muss halt auch gucken, wo kommen die Eltern oben unter, wenn sie Hilfe brauchen. Ja, und das ist bei uns relativ gut organisiert, sag ich mal. Aber in Indien natürlich noch gar nicht. Ja, sowas ist zum Beispiel ein Thema. Oder wie gehen wir um mit jemandem, der dement ist, wenn man aber selbst berufstätig ist und es nicht andere Familienmitglieder gibt, die das auffangen. Mhm. Zum Beispiel in dem Film My Father is Afraid of Water. Ja, also ein wunderbarer Kurzfilm, der das aufgreift. Ja.
Sie haben jetzt diese Stars und die Stoffe nach Stuttgart bekommen. Klar, Sie sind ja auch schon etabliert, ne, seit 21 Jahren dabei. Ja. Wie kommt das eigentlich? Also gab es da vorher schon Verbindungen oder gibt es besondere indisch-baden-württembergische Verbindungen?
Also die Verbindung gibt es durchaus. Es gibt eine Städtepartnerschaft zwischen Stuttgart und Mumbai seit 1968. Und auch das Land Baden-Württemberg hat mit dem Bundesstaat Maharashtra, das ist der Bundesstaat, dessen Hauptstadt Mumbai ist, eine Partnerschaft seit 2015. Und auch die Stadt Karlsruhe ist mit Pune verbunden. Also da gibt es ganz viele, sozusagen ganz viel Austausch. Und es gibt etwas sehr Originelles. Wir sind ja hier auch Weingegend in Stuttgart. Und es gibt ein Weinfestival immer im Januar in Mumbai seit auch 20 Jahren. Mhm. Und so sind wir immer im Januar in Mumbai und halten dort sozusagen die Fahne hoch und werben für uns hier. Und wir zeigen indische Filme im Juli in Stuttgart. Und da ist mittlerweile wirklich ein reger Austausch entstanden, auch in ganz anderen Gebieten. Natürlich viel im Wirtschaftsbereich, Studierende. Aber es gibt auch ganz viel Schülerinnen und Schüleraustausch nach Indien mittlerweile.
Dann prämieren die den Wein dort aus Deutschland und sie prämieren indische Filme hier in Stuttgart. Jedenfalls gibt es diese Filmpreise German Star of India, die jetzt vergeben werden bei ihrem Festival. Kennt man die in Indien? Ist das eine Marke?
Ich würde schon sagen, also wir haben natürlich einen Fokus ein bisschen auf Independent-Kino und da sind wir durchaus sehr bekannt. Und ich merke auch, also die Zahl der Einreichungen zum Festival, die ist markant gestiegen in den letzten Jahren. Also das muss ich dann aussitzen und alle Filme anschauen, was viel ist, aber natürlich auch extrem spannend. Ne? Also es kann ja gar nicht alles im Programm sein. Also das ist das, woran ich es messen kann und natürlich auch die Wertschätzung, die dem Festival von den Filmemacherinnen und Filmemachern entgegengebracht wird. Und ich würde sagen, das ist durchaus eine Marke mittlerweile. Also Stuttgart ist wichtig für die indischen Filmemacherinnen und Filmemacher.
Vielleicht noch ein Wort zu der Independent-Filmszene, denn damit werben Sie ja auch, dass es eben nicht nur Bollywood-Blockbuster sind, sondern eher weniger sogar und vielmehr auch besondere Stoffe und besondere Filme. Ist das inzwischen leichter möglich? Also finanziert sich das einfacher als früher nur mit den Kassenschlagern?
Ich glaube, den Arthouse-Filmemachern oder Independent-Filmemachern geht es genauso wie hier. Also der kleine Unterschied ist nur, dass natürlich Indien eine richtig große Filmindustrie, eine kommerzielle, private Wirtschaft hat. Und es natürlich viel mehr Produzentinnen und Produzenten gibt, die halt auch Geld haben. Ja, also das ist in Deutschland ja nicht so ganz so. Und so erlebe ich doch immer wieder, dass die Leute ihr Alltagseinkommen aus der Industrie haben. Da arbeiten sie in verschiedenen Bereichen und dann doch aber eine Finanzierung relativ schnell zusammenbringen. Also da sind die Wege hier oft viel, viel länger. Und natürlich sind so Sachen wie Filmförderung natürlich eine tolle Einrichtung, aber das ist auch immer ein bisschen, sag ich mal, Roulette spielen, weil man weiß es ja nicht und verhandelt ja nicht so über das. Ich würde mal sagen, es ist nicht einfach, aber es ist, weil es diese Menge gibt, ja, einfach vielleicht ein bisschen einfacher dann einen Film zu finanzieren. Und die Kosten sind natürlich ganz anders als hier, ne?
Und Sie können auf jeden Fall aus dem Vollen schöpfen. Das ist gut. Das 21. Indische Filmfestival Stuttgart startet morgen, läuft dann bis zum 21. Juli. Und das war der Festivalleiter Oliver Mahn. Danke.
Danke mich auch.
Alles Gute. Sebastian Kurz hatte ja eine außergewöhnliche Karriere, auch wenn sie kurz war. Österreichischer Außenminister mit 27 Jahren, Bundeskanzler mit 31, dazu auch durchaus telegen und naja, so ein Schwiegermutter-Traumtyp. Dann der Fall, Korruptionsverdacht, von einem Gericht wegen Falschaussage verurteilt, weg vom Fenster. Der Dokumentarfilm Projekt Ballhausplatz versucht jetzt nachzuzeichnen, was Österreich eigentlich mit diesem einst so ja strahlenden Politiker widerfahren ist. Unser Kritiker Matthias Dell hat ihn schon gesehen. Ab Donnerstag kommt die Kurz-Doku ins Kino.
Vieles hat sich bis dahin eigentlich angefühlt wie ein Film.
Sagt Sebastian Kurz, dessen märchenhafter Aufstieg und zäher Fall Gegenstand von zwei Dokumentarfilmen geworden ist. Beide sind im letzten Herbst in Österreich herausgekommen. Der eine, Kurz der Film von Sascha Köllenreiter, gibt Kurz die Möglichkeit, seine Geschichte in unschuldigsten Worten zu erzählen.
Fällt mir nichts Spannendes dazu ein.
Der andere ist der interessante. Er heißt Projekt Ballhausplatz.
Ich möchte mit euch gemeinsam dieses Land zurück an die Spitze führen. Es ist Zeit, gehen wir es an.
Ein Interview für Projekt Ballhausplatz hat Kurz abgelehnt. Was kein Nachteil ist für den Dokumentarfilm von Kurt Langbein. Der zeichnet mit viel Archivmaterial, Interviews und den bekannten Chatnachrichten aus dem Zirkel um Kurz den Aufstieg und Fall des Politikers nach. Angefangen beim Geilomobil 2010, mit dem der damals 24-jährige Kurz erstmals auf sich aufmerksam macht. Durch ein Fotoshooting mit Gogo-Tänzerinnen und einem riesigen, spritfressenden SUV als Zeichen gewünschter Potenz.
Sebastian Kurz und das Geilomobil, das war ja eine unfassbar peinliche Aktion. Aber sie hat natürlich ein Kalkül gehabt, nämlich Sebastian Kurz mit einem Schlag als Name und als Marke zu etablieren.
Erklärt die Falter-Journalistin Barbara Todd. Kurz wird in den Gemeinderat von Wien gewählt, wo er durch Unauffälligkeit glänzt, wie ein SPÖ-Mann sagt.
Er ist im Gemeinderat nicht aufgefallen. Ich kann mich an keine einzige politische Rede von ihm erinnern.
Außer einer Initiative, dass die Wiener U-Bahn rund um die Uhr fährt.
Mittlerweile ist es Realität. Also da hat er was erreicht. Aber ist das einzig Positive, das von Sebastian Kurz übrig bleibt, wenn wir in 100 Jahren über ihn reden?
Denn Langbeins Film zeigt vor allem, dass Politik für Kurz bedeutet, sich um das eigene Fortkommen zu kümmern. Beispielhaft wird das, als Kurz als Außenminister eine Initiative der eigenen Regierung torpediert, um dem Kanzler und ÖVP-Konkurrenten Mitterlehner einen Erfolg zu vermiesen. Journalistin Todd.
Ein großes Projekt, das damals fast fertig ausverhandelt war, wäre eine gratis Kindergartenbetreuung vormittags und nachmittags gewesen für ganz Österreich. Das wäre ein Meilenstein gewesen, vor allem für Frauen. Für arbeitende Mütter.
Eingeblendete Nachrichten aus dem Chat mit Kurz illustrieren, wie die Politik der eigenen Regierung sabotiert wird. Soll ich ein Bundesland aufhetzen? Fragt Kurz seinen Berater. Sichtbar wird durch die Chats auch, wie durch bestellte Umfragen die öffentliche Meinung zugunsten von Kurz beeinflusst wird. Dazu kommt, dass in Österreich die Regierung mit öffentlichem Geld Anzeigen schaltet und sich Medien dadurch gefügig macht. Der Ex-Chefredakteur Helmut Brandstätter.
Rund 220 Millionen Euro im Jahr. Also man muss sich überlegen, wie viele Kindergärten, Schulen oder sonst was könnte man machen damit. Man könnte was Sinnvolles machen damit. 220 Millionen Euro im Jahr gibt die österreichische Politik dafür aus, damit sie in manchen Medien gut dargestellt wird.
Dass Kurz außerdem hinter den Kulissen die demokratische Gewaltenteilung attackiert, führen Gespräche mit Journalisten vor, die Kurz getroffen haben, wenn die Kameras nicht liefen.
Und da hat er sehr deutlich gesagt, ich erwarte die klare Unterstützung des Kurier bei den Nationalratswahlen im Herbst. Und ich habe gesagt, das kann ich nicht. In meinem Vertrag steht, dass wir eine unabhängige Zeitung machen und niemanden unterstützen. Und da war die sehr klare Ansage, du musst dich entscheiden, du bist mein Freund oder mein Feind, mit allen Konsequenzen.
Und dann sagt er, wollen Sie uns so richtig provozieren? Wollen Sie einen offenen Krieg mit uns? Boom. Habe ich noch nie von jemand anderem erlebt und ich habe in 36 Jahren sehr viele Menschen interviewt. Ja.
Künstlerisch ist Projekt Ballhausplatz nicht immer überzeugend. Ob es als visuelles Leitmotiv durch den Film hindurch die Demontage eines Geilomobil-artigen SUV gebraucht hätte, wäre so eine Frage. Aber Langbeins Arbeit komprimiert die komplexe Geschichte gut, die Stoff für eine Serie böte. Macht sichtbar, wie gefährlich die homoerotisch anmutenden Boys Club-Netzwerke um den wandlungsfähigen Kurz herum für die Demokratie sind. Weil Politik hier nicht für eine Gesellschaft gemacht wird, sondern für sich und die eigenen Buddies.
Man denke etwa an die Schließung von einer Reihe Moscheen in Wien im Namen der Bekämpfung des politischen Islams, waren ja eigentlich eher PR-Stunts, weil all diese Moscheen wurden ja dann aufgrund einer Gerichtsentscheidung wieder geöffnet. Das heißt, es ging meistens um den kurzen Knalleffekt, eher als darum, irgendeine Form von langfristiger Politik oder politische Veränderungen zu verwirklichen.
Projekt Ballhausplatz von Kurt Langbein. Matthias Dell hat darüber berichtet. Ab Donnerstag ist dieser Dokufilm in den deutschen Kinos zu sehen. Und der andere, kurz der Film, ist auch auf join.at streambar, zumindest wenn man die Länderkodierung umgehen kann, wozu ich hier natürlich ausdrücklich nicht aufrufe.